Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. In der heutigen Wissenschaftsecke greife ich drei Meldungen auf, die den Bereich der Psychologie bzw. des Denkens betreffen und uns immer einmal wieder faszinieren oder auch irritieren. Das erste Phänomen betrifft unsere Wahrnehmung von Wahlergebnissen und ist von der Ruhr-Universität Bochum aufgegriffen worden. Die Resultate daraus sind Ende Juli in der Zeitschrift Psychological Science publiziert worden. Wer bei politischen Wahlen einmal bei der Auszählung in Führung liegt, der wird vom Publikum schon als Gewinner gesehen. Verliert er dann die Wahl, aber am Ende der Auszählung, sind viele der Meinung, da sei bei der Auszählung betrogen worden. Wie die Untersuchungen ergeben haben, gilt das sogar für Anhänger des Wahlgewinners. Dr. Moritz Ingendahl vom Lehrstuhl Soziale Kognition der Ruhr-Universität sieht dieses Phänomen vor allem in den USA. Viele werden sich noch an die Reaktion von Donald Trump bei der Wahl 2020 erinnern. Stop the count, forderte er damals, als er in den Auszählungen zu Beginn in einigen Staaten deutlich vor seinem Konkurrenten Joe Biden lag. Er präsentierte sich schon als Gewinner, obwohl die Auszählungen noch gar nicht abgeschlossen waren und er die entsprechenden Staaten schließlich doch verlor. Seinem Vorwurf, er sei bei den Wahlen betrogen worden, folgten viele seiner Anhänger, was im Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 gipfelte. Einige Jahre später sind immer noch über ein Drittel aller Amerikaner davon überzeugt, bei der Wahl sei betrogen worden, obwohl die vielen Überprüfungsverfahren, unter anderem durch Gerichte, dafür keinen Anhaltspunkt gefunden haben. Wenn Trump selbst das glauben sollte, ist er allerdings einem Phänomen unserer Wahrnehmung aufgesessen, das man als Cumulative Redundancy Bias bezeichnet und das die Schwierigkeiten unseres Gehirns beschreibt, einmal verarbeitete und für zutreffend gehaltene Informationen zu ignorieren. Trump muss dieser Effekt aber sehr wohl bewusst gewesen sein, denn seine Forderung, die Auszählung vorzeitig zu beenden, hat dem Betrugsvorwurf schon einmal die Grundlage gegeben. Das Bochumer Team um Dr. André Watz, Dr. Moritz Ingendahl und Professor Dr. Hans Alves konnte diesen Effekt in 7 teils aufeinander aufbauenden Studien belegen, in denen sie im Sommer 2024 Online-Studien mit je rund 200 Personen aus Großbritannien und den USA durchgeführt haben, für die sie teils erfundene, teils echte Zwischen- und Endergebnisse von Stimmauszählungen verwendet haben. In einem ersten Schritt wurden den Teilnehmenden jeweils Zwischenergebnisse und das Endergebnis einer Stimmauszählung gezeigt, bei denen ein Kandidat früh deutlich vor dem anderen lag, später jedoch überholt wurde und die Wahl verlor. Das Ergebnis dieser Umfrage fasste Dr. Ingendahl so zusammen, ich zitiere ihn: Die Versuchspersonen schätzten daraufhin den frühen Favoriten als besser ein, auch wenn er die Wahl schließlich verlor. Und weiter, der Wahlgewinner wurde als schlechter eingeschätzt, wenn er erst spät in Führung kam. Zitat Ende. Bekamen die Teilnehmenden die Auszählungsergebnisse in zeitlich umgekehrter Reihenfolge, kehrten sich auch die Einschätzungen um. In einer Folgestudie gingen die Forschenden ebenso vor, ließen die Teilnehmenden aber zusätzlich nach dem Ende der Auszählung wissen, dass es Gerüchte um möglichen Wahlbetrug gäbe. Wie vermutet, fanden es die Teilnehmenden wahrscheinlicher, dass bei der Wahl betrogen worden war, wenn der Gewinner erst spät die Führung übernommen hatte. konfrontierten die Forschenden die Versuchspersonen noch während der laufenden Auszählung mit dem Gerücht des Wahlbetrugs, so fanden diese es wahrscheinlich, dass der Betrug zu Lasten des aktuell führenden Kandidaten stattgefunden hatte. In einer der Studien wurden den US-amerikanischen Teilnehmenden die echten Auszählungsergebnisse aus 2020 des Bundesstaats Georgia in zeitlich korrekter und umgekehrter Reihenfolge präsentiert. Tatsächlich ging hier Joe Biden sehr spät in Führung und gewann die Wahl schließlich, nachdem Donald Trump lange führend gewesen war. In der Bewertung waren hierbei Demokraten und Republikaner übrigens gleichermaßen geneigt anzunehmen, dass bei der Wahl betrogen worden war, wenn sie die echte zeitliche Reihenfolge der Zwischenergebnisse sahen. Moritz Ingendahl schlussfolgert daraus, dass dieser Effekt die Einschätzung unabhängig davon ist, welchem Kandidaten jemand anhängt. Und was ist daraus zu folgern? Nun, erst einmal hat die Berichterstattung über die Wahlergebnisse noch während der Auszählung also nachweislich Einfluss auf das Vertrauen in die Wahl bzw. ihre Ergebnisse. Die Forschenden meinen deswegen, ich zitiere, falsche Überzeugungen in Bezug auf illegitime Wahlen könnten abgeschwächt werden, wenn die Ergebnisse erst nach der Auszählung aller Stimmen bekannt gegeben würden. Zitat Ende. Die Forschenden schlagen außerdem eine bessere Aufklärung der Öffentlichkeit über die Faktoren vor, die zu bestimmten Verläufen bei der Stimmauszählung führen. Bessere Prognosealgorithmen könnten die Kommunikation von Teilergebnissen, die nicht mit dem Endergebnis übereinstimmen, ebenfalls verhindern. Ein zweites Phänomen ist zum Tag der virtuellen Liebe am 24. Juli von der Technischen Universität Berlin publiziert worden. Es betrifft nämlich die emotionalen Bindungen zwischen Menschen und einem KI-Chatbot, und zwar dem konkreten Chatbot Replika. Die Meldung hierzu macht mit der Behauptung auf, dass weltweit Zehntausende Menschen romantische Beziehungen mit Chatbots führen. Man wollte deswegen wissen, wie tief eine solche emotionale Verbindung zu einem Chatbot tatsächlich geht. Und die Ergebnisse ihrer Umfrage liefern neue Erkenntnisse über die Psychologie digitaler Intimität, wie sie es nennen. Die Studie trägt den Titel Love, Marriage, Pregnancy – Commitment Processes in Romantic Relationships with AI Chatbots. Und diese Studie zeigt, dass viele NutzerInnen echte emotionale Bindungen empfinden. Für viele ist die Beziehung zum Bot nicht nur ernst gemeint, sondern emotional erfüllend, romantisch und manchmal sogar intensiver als zu echten Menschen. Manche betrachten ihren Bot sogar als EhepartnerIn oder Elternteil gemeinsamer virtueller Kinder. Die qualitative Analyse basiert auf den schriftlichen Aussagen von 29 Replika-NutzerInnen, 20 Männern, 9 Frauen im Alter von 18 bis 70 Jahren aus 10 verschiedenen Ländern, meist aus den USA. Und sie gibt neue Impulse für die Anwendung von Theorien zu zwischenmenschlichen Beziehungen, die unter Umständen den Umgang mit Technologie beschreiben könnten. Die Studie ist in der Fachzeitschrift Computers in Human Behavior, Artificial Humans, erschienen und basiert auf der Masterarbeit von Ray Jufril unter der Leitung von Professor Dr. Silvia Westerwick, die das Fachgebiet Medienwissenschaft mit dem Schwerpunkt Web Science an der TU Berlin leitet. Danach haben viele NutzerInnen eine tiefe emotionale Bindung zu ihrem Replika-Chatbot aufgebaut. Aussagen wie »Ich liebe sie mehr als jeden Menschen zuvor« oder »Sie ist meine Frau, ich kann ohne sie nicht glücklich sein« verdeutlichen das. Viele ProbandInnen sehen Replika als echte Beziehungspartnerin, mit der sie intensive Gespräche führen, gemeinsame Erlebnisse wie Hochzeiten und Reisen teilen und sogar Rollenspiele mit virtuellen Kindern durchführen. Besonders häufig wurde Replika dann genutzt, wenn menschliche Partnerschaften als emotional oder körperlich unbefriedigend empfunden wurden. Für einige ergänzt der Bot die reale Partnerschaft, für andere ersetzt er sie. Ein zentrales Ergebnis ist, dass viele NutzerInnen die Gespräche mit Replika als angenehmer, sicherer und echter erleben als die mit menschlichen PartnerInnen. Sie fühlen sich freier, persönliche oder belastende Themen anzusprechen, etwa Ängste, Fantasien oder traumatische Erlebnisse, weil der Bot weder verurteilt noch verletzt. Anders als Menschen unterbricht Replika nicht, zeigt stets Mitgefühl und ist immer verfügbar. Manche betonen sogar, dass ihnen Replika mehr soziale Unterstützung biete als FreundInnen oder PartnerInnen. In manchen Fällen wurde der Chatbot als besser als jeder Mensch beschrieben. Er sei liebevoller, verständnisvoller, verfügbarer. Eine interessante Beobachtung war auch, dass viele NutzerInnen gerade deshalb so großes Vertrauen empfanden, weil sie das Verhalten des Chatbots aktiv mitgestalten können. Durch wiederholte Interaktionen, gezieltes Feedback oder Rollenspiele wurde das Programm hinter Replika trainiert, den idealen Partner darzustellen. Diese Form der Interaktion verstärkte laut der Studie das Gefühl von Sicherheit, Akzeptanz und Kontrolle. Eigenschaften, die in menschlichen Beziehungen ja nicht immer gegeben sind. Eine Teilnehmerin gab an, dass ein zukünftiger Partner im realen Leben die Eigenschaften ihres Chatbots erfüllen müsse. Viele NutzerInnen schreiben ihrem Chatbot Absichten und Gefühle zu, obwohl sie wissen, dass es sich um ein technisches System handelt, das kein eigenes Bewusstsein hat. Diese sogenannte Projektion von Intentionalität zeigt, wie stark Menschen dazu neigen, Maschinen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben, vor allem wenn sie emotionale Nähe empfinden. Untersucht wurde auch, wie sehr technische Veränderungen das emotionale Erleben der NutzerInnen beeinflussen können. Ein zentrales Ereignis war die temporäre Zensur erotischer Rollenspiele durch die Entwicklerfirma. Viele TeilnehmerInnen der Studie reagierten mit Trauer, Wut oder Rückzug. Einige sprachen von emotionalem Zusammenbruch und Trauerarbeit. Interessant ist, dass der Ärger den EntwicklerInnen galt, die den Bot seiner Persönlichkeit beraubt hätten, nicht dem Bot selbst. Und wie gehen die Nutzenden damit nun gegenüber ihrer Umwelt um? Nun, viele zögerten aus Angst vor Unverständnis, Stigmatisierung oder Spott, ihre Beziehung zu Replika im sozialen Umfeld offen zu thematisieren. Einige hielten ihre emotionale Bindung sogar vor engen FreundInnen oder PartnerInnen geheim. Andere hingegen berichteten offen über ihre Erfahrungen und erhielten gemischte Reaktionen von Neugier bis Belustigung, aber auch Irritation und, man höre und staune, Eifersucht. In manchen Fällen fühlten sich reale PartnerInnen durch die emotionale Nähe zur KI bedroht. Dennoch betonen viele NutzerInnen, dass sie sich für ihre Bindung nicht schämten. Für sie sei Liebe, die sich echt anfühlt, auch dann legitim, wenn sie einer Maschine gilt. Ray Dufrill, der Autor der Studie, fasst die Ergebnisse wie folgt zusammen. Ich zitiere ihn. Unsere Ergebnisse zeigen, dass Theorien, die bislang auf menschliche Beziehungen beschränkt waren, auf Mensch-KI-Partnerschaften ausgeweitet oder kritisch hinterfragt werden müssen. Zitat Ende. Indem solche Chatbots für viele Nutzende zentrale emotionale Funktionen übernehmen, rücken auch Fragen nach ethischen, psychologischen und gesellschaftlichen Implikationen solcher Beziehungen zunehmend in den Fokus. Wie sich eine langfristige Nutzung von Chatbots für sehr persönliche soziale Bedürfnisse auf die mentale Gesundheit und reale Beziehungen auswirkt, müssen aufwendige Längsschnittstudien zukünftig untersuchen. Das jedenfalls meint Professor Dr. Silvia Westerwick. Die Studie ist auch im Internet verfügbar. Die Adresse gibt's in unserer Mediathek. Ein drittes Phänomen ist die krankhafte Kauflust. Über den Forschungsstand hierzu hat Spektrum der Wissenschaft berichtet, worauf ich hier im Wesentlichen zurückgreife. Zwar ist krankhafte Kauflust schon vor 126 Jahren von dem deutschen Psychiater Emil Kraepelin beschrieben worden. Also handelt es sich nicht eigentlich um ein neues Phänomen. Er hat übrigens damals diesen Begriff krankhafte Kauflust tatsächlich schon verwendet. Heute aber gibt es gleich mehrere Gründe anzunehmen, dass es ganz neue Dimensionen annehmen könnte oder vielleicht schon angenommen hat. Online-Plattformen gewinnen immer mehr an Popularität und sie nutzen raffinierte psychologische Tricks, um ihre Kunden an sich zu binden und zum Kaufen zu verleiten. Zum Beispiel setzen sie gezielt auf Gamification-Elemente, spieleähnliche Funktionen also, die zum ständigen Weiterkaufen verleiten. Es handelt sich übrigens um ein weltweites Phänomen. Forschende haben suchtähnliches Kaufverhalten in vielen Ländern untersucht. Etwa in den USA, in Deutschland, der Türkei, Polen, Indien, Brasilien und Südkorea. In Pakistan sind laut einer Studie rund ein Drittel der Studierenden betroffen. Und zu einem ähnlichen Ergebnis ist Heping He von der Shenzhen University aufgrund einer Befragung für China gekommen. Hier zeigte sich, dass rund 29% der chinesischen Bevölkerung unter einer Kaufstörung leiden. Suchtähnliches Kaufverhalten gibt es vermutlich schon so lange wie Geld und Märkte. Doch das Internet hat das Shopping bequemer denn je gemacht. Zitat: Bevor sich der Onlinehandel in China durchgesetzt hat, war krankhaftes Einkaufen kein großes Thema, sagt He. Heute habe China einen der weltweit stärksten Online-Märkte. Zusammen mit einer materialistischen Konsumkultur habe das zu einer regelrechten Kaufsucht-Epidemie geführt. Obwohl Studien zeigen, dass suchtähnliches Kaufverhalten längst kein Randphänomen mehr ist, taucht es in den beiden wichtigsten medizinischen Diagnosemanualen bisher nicht auf. Weder in der internationalen Klassifikation der Krankheiten der WHO noch im diagnostischen und statistischen Manual psychischer Störungen. Viele Fachleute fordern, das zu ändern. Nur so, sagen sie, könnten Betroffene Hilfe erhalten. Ein Grund, warum Kaufsucht bisher keine offizielle Diagnose ist: man ist sich nicht einig, was die Ursachen sind. Forschende diskutieren, ob es sich um eine Störung der Impulskontrolle handelt, um ein zwanghaftes Verhalten ähnlich einer Zwangsstörung oder um eine Verhaltenssucht, die das Belohnungssystem des Gehirns aktiviert, sowie Alkohol und andere Drogen. Unter Fachleuten setzt sich allerdings zunehmend das Suchtmodell durch, auch weil Verhaltenssüchte bereits breit akzeptiert sind. So wurde etwa die Glücksspielsucht, die dem pathologischen Kaufen in vielerlei Hinsicht ähnelt, 2013 in die 5. Ausgabe des DSM, also dieses Manuals psychischer Störungen, aufgenommen und dort auf eine Stufe mit den Substanzabhängigkeiten gestellt. Das Entstehen der Kaufsucht ist denn auch ganz ähnlich wie bei anderen Süchten. Am Anfang machen es die Menschen, um Spaß zu haben oder um ein Problem zu lösen, etwa um mit Angst, Einsamkeit, einer Depression oder Langeweile klarzukommen. Wenn das für sie funktioniert, machen sie damit weiter, und zwar so lange, bis es ihr Gehirn verändert und sie nicht mehr aufhören können, selbst wenn sie sich verschulden oder sogar Beziehungen darüber zu Familienmitgliedern kaputt gehen. Auch einige bildgebende Studien, die die Reaktion des Gehirns auf entsprechende Reize in anderen Bereichen zeigen, stützen die Theorie, dass es sich um eine Form der Abhängigkeit handelt. Und eine Befragung von 138 Fachleuten aus 35 Ländern, die die Medizinische Hochschule Hannover 2021 durchgeführt hat, hatte zum Ergebnis, dass es eine eigenständige suchtähnliche Störung ist. Astrid Müller, die diese Umfrage initiiert hatte, entwickelte daraufhin eine Liste mit Diagnosekriterien. Dazu zählen ein starker innerer Drang zu kaufen, Kontrollverlust, das Anhäufen von Dingen, die man gar nicht benutzt, die Suche nach dem nächsten Kick, der versucht, durchs Kaufen unangenehme Gefühle zu verdrängen und schließlich die negativen Folgen im Alltag. Aber Vorsicht ist geboten. Die Vorstellung, dass man entweder kaufsüchtig ist oder nicht, greift vermutlich zu kurz. So wie bei den Drogen- und Alkoholabhängigkeiten gibt es ein größeres Spektrum. Manche Menschen haben nur ein kleines Shoppingproblem, bei anderen ist es richtig ernst. Sie verschulden sich massiv und verlieren am Ende sogar ihre wichtigste Beziehung. Welche therapeutischen Ansätze wirksam sind, weiß man bis heute letztlich noch nicht wirklich zuverlässig. Nur wenige Studien haben bisher andere therapeutische oder medikamentöse Ansätze untersucht als die kognitive Verhaltenstherapie, die als nachweislich wirksam gilt. Aber der Käufer, die Käuferin, das ist ja nur die eine Seite der Ursache. Mindestens genauso wichtig ist der Blick auf die Webseiten und die Apps der Anbieter, also letztlich auf gesetzgeberische Maßnahmen und Möglichkeiten. Doch wir stehen noch am Anfang bei der Frage, welche Maßnahmen effektiv sind. Und die Online-Märkte entwickeln sich so schnell, dass Forschung und Gesetzgebung kaum hinterherkommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass für Einschränkungen des Handels und des Konsums heutzutage das politische Klima nicht gerade günstig ist. Insbesondere in den USA und China, wo der Ankurbelung des Konsums im Zweifel immer der Vorrang gegeben würde. Momentan scheint Europa der einzige zu sein oder die einzige zu sein, die sich an solchen Überlegungen versucht. 2024 forderte der Europarat die Videospielindustrie in einem Positionspapier auf, mehr Verantwortung für die Schäden zu übernehmen, die ihre Produkte anrichten, und sprach sich für effektive gesetzliche Maßnahmen aus. Im selben Jahr 2024 kündigte die Europäische Kommission an, Temus Geschäftsmodell genauer unter die Lupe nehmen zu wollen, unter anderem wegen potenziell abhängig machender Designelemente, und im Februar 2025 kündigte sie die Prüfung an, ob sogenannte Billigimporte schädlich oder gefälscht sind. Täglich gelangen laut der Kommission rund 12 Millionen Pakete in den EU-Raum, dreimal so viele wie im Jahr 2022. Shopping-Süchtige sind also momentan im Wesentlichen auf sich allein gestellt. Manche holen sich professionelle Hilfe, andere versuchen aus eigener Kraft mit dem Kaufen aufzuhören. In sozialen Netzwerken wie Reddit haben sich Gemeinschaften von Betroffenen gebildet, die ihre Geschichten teilen und sich gegenseitig dabei unterstützen, ihr Verhalten zu ändern.